SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Warum schlafen wir? So heißt das Buch, das unser heutiger Studiogast geschrieben hat. Er ist Schlafforscher und zwar erforscht er den menschlichen Schlaf, indem er den von Meeresschnecken studiert. Jetzt sitzt er aber hellwach mir gegenüber. Willkommen, Albrecht Forster.
Hallo.
Wenn ich bei Amazon eine Büchersuche zum Thema Schlaf eingebe, ich habe es probiert, da kommen mehr als 9000 Treffer, die Schlafformel für Frauen, besser schlafen, das große Buch vom Schlaf, Schlafwerk, Wunder, Schlafen wie die Profis und so weiter. Warum haben Sie noch eins geschrieben?
Ich wollte endlich mal ein Buch, wo es um die Grundlagen des Schlafes geht, wo wir nicht nur Esoterik-Gedöns reinschreiben, nicht nur die Zusammenstellung der besten Einschlaftipps, ob wissenschaftlich oder unwissenschaftlich, sondern erstmal die wichtige Frage runterschreiben, warum wir eigentlich schlafen, weil Schlaf ist definitiv kein passiver Zustand. Und dann auch den ganzen anderen spannenden Fragen nachgehen. Keines der Bücher schreibt über Schlafwandeln, über die ruhelosen Beine, ob der Vollmond eine Auswirkung auf den Schlaf hat, wie es sich mit Elektrosmog verhält. Und all diesen Themen wollte ich mal wissenschaftlich, aber vor allem auch unterhaltsam auf den Grund gehen.
Und da gibt's einiges zu erzählen und lernen. Da werden wir in dieser Sendung drüber sprechen und auch, was wir da von den Meeresschnecken lernen können. Sie hören SWR 2 Tandem und unser Studiogast ist Albrecht Forster mit V. Er ist Schlafforscher und hat gerade ein Buch veröffentlicht, Titel Warum wir schlafen. Im Grunde ist es ja die Frage, die Sie sich bei Ihrer Forschung auch selber stellen, ne, Herr Forster. Was genau versuchen Sie herauszufinden?
Ja, mir geht es um die ganz ureigentliche Frage, warum wir überhaupt schlafen müssen, weil Schlaf ein unglaublich gefährlicher Zustand ist. Im Schlaf verlieren wir das Bewusstsein, wir sind wehrlos, darum ziehen wir uns alle auch in einen sicheren Ort zurück. Wir würden das Bett auch in den seltenen Fällen mitten in den Raum platzieren, sondern eher so ein bisschen an der Seite. Und auch viele Tiere werden im Schlaf überwältigt und getötet. Darum ist die Frage, warum entwickelt die Natur einen solchen Zustand, in dem wir wehrlos sind? Das muss ja extrem was Wichtiges sein und alle Tiere haben auch diesen Zustand, also alle Tiere schlafen und da ist die Frage, was bringt das überhaupt dem Körper?
Und also man würde instinktiv sagen, ja, damit er sich erholt, damit er Kraft tanken kann, aber Sie gucken ja detaillierter hin.
Ja, also der Körper holt Kraft, aber dann ist immer die Frage, was ruht sich denn da aus? Und wenn man dann ins Gehirn schaut, dann merkt man, da ruht sich gar nichts aus. Im Gehirn sind die Nervenzellen anders aktiv. Erinnerungen werden von A nach B überspielt. Es kommt zu einem Zusammenspiel zwischen dem Hippocampus für das Kurzzeitgedächtnis und der Großhirnrinde obendrauf. Und da wird wirklich fein eingetaktet Informationen nochmal abgespielt, die wir tagsüber erlebt haben. Gleichzeitig wird unser Gehirn durchgewaschen, durchgespült, die Zellzwischenräume erhöhen sich um 60%. Also wir haben eine nächtliche Gehirnwäsche, in der Proteinreste rausgespült werden. Und wir wissen, wenn dieser Waschvorgang nicht so gut funktioniert oder wir eben sehr wenig schlafen, dass es dann wahrscheinlicher wird, dass wir zum Beispiel an einer neurodegenerativen Krankheit wie Alzheimer erkranken, wo eben diese Proteinreste liegen bleiben. Und dann ist der Schlaf sogar wichtig, dass die Neurotransmitterausschüttung, also die Nervenbotenstoffe zwischen den Zellen, wieder in Gleichgewicht kommen. Und das passiert dadurch, dass alles wieder eingepegelt wird. Die Nervenzellen werden ein bisschen zurückgestutzt, wie so ein Baum im Frühling. Dann kriegt der Baum wieder so eine Kugelform, wenn man will, und dann kann er wieder austreiben und neue Verbindungen schließen. Und wenn er eben halt ständig austreiben würde, dann würde unser Gehirn wahrscheinlich, also hypothetisch, irgendwann zu viel Platz nehmen und würde platzen vielleicht. Ja. Und das alles passiert im Schlaf.
Ihre Forschungen, wo vollführen Sie die und mit wem, in welchem Zusammenhang?
Meine Forschungen haben erstmal angefangen in den USA, in Florida und dann bin ich rüber nach Tübingen. Ich arbeite ja mit Meeresschnecken und das Tolle an dieser Meeresschnecke, Aplysia californica, ist, dass sie nur 20.000 Nervenzellen hat. Ja, das ist ein Glücksfall für die Neurobiologen. Es sind auch noch 20.000 sehr große Nervenzellen mit die größten, die wir im Tierreich haben. Also so eine Fruchtfliege, das war meine Diplomarbeit, die hat schon 100.000 Nervenzellen und wir Menschen haben 100 Milliarden. Also das ist wirklich komplex. Und diese Meeresschnecke ist unglaublich gut für Lern- und Gedächtnisprozesse studiert worden. Und Lern- und Gedächtnisprozesse, wie ich eben schon erwähnt habe, hängen ganz eng mit dem Schlaf zusammen. Wahrscheinlich müssen wir schlafen, weil unser Gehirn die ganze Zeit lernt und Dinge neu abspeichert und das eben halt nicht direkt in einer perfekten Art und Weise abspeichern kann. Und die erste Frage war bei mir, brauchen auch meine Schnecken Schlaf? um etwas besser zu lernen. Und dann habe ich sie erstmal trainiert und dann habe ich sie anschließend wach gehalten oder schlafen lassen und habe dann geschaut, ob sie es gut gelernt haben.
Wie hält man eine Schnecke wach oder wie?
Ja, man probierte es immer so stressfrei wie möglich zu machen, indem ich sie immer angestupst habe, wenn sie sich ja in so eine Schlafposition zurückgezogen haben. Also die Schnecken, also welche mit Haus ziehen sich in ihr Haus zurück? Meine sind Nacktschnecken, die ziehen sich ein bisschen zusammen, dann zucken die so ein bisschen und wenn ich so ein verräterisches Verhalten gesehen habe, dann habe ich die mit der Hand von dem Boden leicht abgelöst und das ist wie wenn eine Meereswelle kommt und die irgendwie loslöst. Dann orientiert sich die Schnecke neu, denkt, was war das jetzt und sucht sich dann nach 10 Viertelstunde wieder ein neues Plätzchen und so hält man sie eben halt möglichst ja, immer nur dann wach, wenn sie quasi auf die Idee kommt zu schlafen.
Und weiß man, dass das, was Sie bei den Schnecken feststellen können, dass das auf Menschen übertragbar ist? Oder interessieren Sie eigentlich vor allem die Schnecken?
Nein, ich benutze nur die Schnecken als Modell. Das ist ja das Tolle. Die Meeresschnecke Aplysia, also für die Forschungen über das Gedächtnis der Meeresschnecke, gab es im Jahr 2000 den Nobelpreis. Das sind die grundlegendsten Sachen, die wir, also die Gene und Proteine, die wir damals bei der Meeresschnecke entdeckt haben, die finden sich in gleicher, ähnlicherweise auch bei Menschen, sogar in allen Tieren, auch bei der Fruchtfliege, auch beim Maus, auch beim Fisch. Und wenn man eben so eine ganz grundlegende Eigenschaft eines Organismus untersucht, dann lohnt es sich, zu den einfachsten Organismus, den man kriegen kann, zurückzugehen. Und da war die Schnecke jetzt das Beste, weil sie auch noch die größten Nervenzellen hat.
Und dass Sie das mit dem Schwerpunkt Schlaf tun, in diesem Schneckenschlaflabor in Tübingen, wie einzigartig ist das? Also gucken Wissenschaftler aus der ganzen Welt manchmal nach Tübingen?
Ich hoffe doch. Also ich bin der einzige Schneckenschlaf-Vollblutforscher. Es gab vor mir einen, der hat mal kurz eine Forschungsarbeit mit Limnaea stagnalis, der Spitzschlammschnecke, probiert, aber ist da eigentlich ein bisschen missglückt gescheitert. Und ich war der Erste, der das systematisch mal gemacht hat. Und es gibt noch ein paar andere Labors, die auch mit der Aplysia arbeiten, aber da war ich halt zu Besuch vorher und dann ist ein bisschen was hängen geblieben und dann konnte ich die ein bisschen ja, begeistern von diesem Thema. Ja, also wir sind die einzigen Schneckenschlafforscher. Ja.
Was haben Sie denn zum Beispiel rausgefunden mit Hilfe der Schnecken?
Also das Wichtigste war erstmal, dass die Schnecke schläft. Das Zweite ist, dass die Schnecke tatsächlich den Schlaf für die Gedächtnisfestigung braucht. Wir haben denen einen Futtertest gegeben, wo wir das Futter in ein Netz verpackt haben und dann kommen die Tiere an dieses Essen nicht ran, kauen da erstmal 30 Minuten drauf rum und am nächsten Tag haben sie gemerkt, okay, wir kommen da nicht durch, wir probieren es nur 5 Minuten, ja, sonst wird sich ja eine Schnecke totbeißen an so einem verpackten Netz. Wenn die Tiere dann aber nicht schlafen durften, dann haben sie doppelt so lange am nächsten Tag gebraucht. Also die Schnecke, die nicht schläft, bleibt dümmer und lernt nicht so gut. Das war wirklich wichtig, weil wir jetzt können wir wissen, wenn wir uns den Schlaf genauer anschauen, können wir zu den grundlegenden Lerngedächtnisprozessen. Und dann habe ich jetzt vor 1,5 Jahren das erste Schlafschnecken-EEG gemacht. Also wir haben Elektroden in das Gehirn der Schnecke implantiert und den Nervenzellen gelauscht, was die denn so in der Nacht treiben.
Und Sie sagen auch, Gedächtnisforscher und Schlafforscher sollten sich mehr zusammentun, ne? Das ist wohl ein brachliegendes Gebiet noch ein Stück weit.
Genau so ist es. Ich war ja total perplex, als ich mit der Schneckenforschung anfing. Die Schnecke ist fantastisch für Gedächtnis untersucht, aber die meisten Schneckenforscher winkten erstmal ab und sagten, ja, das ist ja nicht so interessant. Ja, wahrscheinlich schläft die sogar den ganzen Tag, wer will das wissen? Und wir wissen eigentlich vom Menschen, aber auch von der Maus, dass wenn Tiere nicht schlafen, sie nicht lernen. Also der Schlaf ist ein essentieller Teil, um den Gedächtnisbildungsprozess zu verstehen. Verstehen wir den Schlaf nicht, verstehen wir nicht, wie Gedächtnis funktioniert und dann verstehen wir eigentlich auch nicht, wie das Gehirn funktioniert.
Albrecht Forster ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem, der sich wissenschaftlich mit dem Schlaf befasst und dazu ein Buch geschrieben hat, Wie wir schlafen, und der sich den Song gerade gewünscht hat, Where Do You Go To, My Lovely, von Peter Sarstedt. Warum den?
Ja, das ist die wirklich große Frage, Where Do You Go To, ja, wohin verschwindest du, wohin verschwindet dein Bewusstsein, ja, dann plötzlich sind wir eben halt im Schlaf weg. Und das war auch die Ursprungsfrage, warum ich überhaupt mit dem Thema Schlaf angefangen habe. Ich wollte gar nicht Schlafforscher werden, sondern ich wollte Bewusstseinsforscher werden. Und bin dann eben halt zu einem der wichtigsten Bewusstseinsforschungslabore weltweit gegangen, zu Giulio Tononi und Chiara Cirelli nach Madison, Wisconsin. Und bin dann eben am Ende bei schlafenden Fruchtfliegen gelandet, weil ich eben halt dem Bewusstsein auf molekularer Art und Weise auf die Schliche kommen wollte. Und der Schlaf ist eben halt die Negation des Bewusstseins. Nur im Schlaf verlieren wir auf ganz natürliche Art und Weise unser Gefühl, in der Welt zu sein. Plötzlich sind wir nicht mehr da. Wenn man jemanden aus dem Tiefschlaf aufweckt, dann kann der nur in 30% der Fälle von einem Traum berichten. Aber in den anderen 70% sagt der, keine Ahnung, was da war. Ich war einfach weg. Wir sind ein bisschen ja, weg von dieser Welt. Schlafen ist so ein bisschen wie sterben. Also es hat auch mal ein französischer Philosoph gesagt, dormir, c'est mourir un peu. Ja.
Das wollte ich auch noch, fragen, ob bei dieser ganzen detaillierten Betrachtung des Schlafs, ob der für Sie auch noch so ein Mysterium hat oder ist.
Ja, ein riesiges Mysterium, weil das geht ja unglaublich schnell. Innerhalb von 10 Minuten entschwinden wir plötzlich auf dieser Welt und dann am nächsten Tag sind wir plötzlich wieder da. Und unser Gehirn ist eigentlich immer noch das Gleiche und das ist, stirbt auch nicht ab, nur feuert es anders. Und dann ist die Frage, okay, das Bewusstsein muss also mit der Änderung des Feuerungsverhaltens dieser Nervenzellen zu tun haben. Und wir glauben, dass in der Nacht unser Gehirn in kleine, viele Bewusstseinsinseln zerfällt, ja, dass das Gehirn nicht mehr zusammenarbeitet und Bewusstsein, so glauben wir, ist so, wenn wie im Brennglas Information aus allen Richtungen zusammenkommt und dann entsteht da etwas, was wir Qualia nennen, also ja, ein Gefühl im Raum, könnte man sagen. Aber was es genau ist, wissen wir nicht und das ist immer noch ein großes Mysterium und ich glaube, da brauchen wir noch 50, 60 Jahre, bis wir das genau packen können.
Wir werden aber den Schlaf auch in dieser Stunde noch genauer einkreisen, aber jetzt gucken wir vielleicht ein bisschen auf Ihren Werdegang. Geboren 85 und aufgewachsen in Köln, lese ich in Ihrer Kurzbiografie. 2004 Zivildienst in Buenos Aires für ein Jahr. Was haben Sie gemacht in Buenos Aires?
Ich war in einem Kindergarten und habe ja mit den Kindern gespielt, ihnen Essen ausgeteilt. Ja.
Und wieso wollten Sie das in Argentinien machen?
Ich wollte einfach dringend nochmal weg. Ich war schon mal in der 11. Klasse in den USA gewesen und nachher traf ich andere Leute, die in dieser 11. Klasse woanders waren, also in Südamerika oder in Südafrika. Und dachte ich, das ist viel spannender. Und dachte ich, wenn ich schon irgendwie Zivildienst oder Bundeswehr kam eh nicht in Frage, wenn ich schon Zivildienst machen muss, ja dann am besten doch irgendwo, wo es richtig spannend ist. Und dann hat sich Buenos Aires ergeben und das war fantastisch, eines der besten Jahre meines Lebens.
Was war so toll in Argentinien?
Die Argentinier sind unglaublich aufgeschlossen, es gibt interessiert, diese Stadt ist voll von Kultur. Ich bin begeisterter Tango-Tänzer geworden, aber auch alle anderen Künstler der Welt kommen in diese Stadt, die ja pulsiert unglaublich. Es gibt fantastisches Essen, nicht nur die Rindersteaks, sondern eben halt auch wirklich tolles Gemüse. Die Landschaft ist wunderschön, also ja, ich komme ins Schwärmen.
2005 Biologiestudium in Freiburg, 2007, 2008 Auslandsstudium auf La Réunion. Das ist die Nachbarinsel von Mauritius, davor Madagaskar. Warum kann man da besonders gut Biologie studieren?
Das war nochmal, ich wollte nochmal weit weg. Ich wollte nochmal eine komplett andere Kultur kennenlernen. Und ich bin ins Erasmus-Büro gelaufen und habe gefragt, ich möchte gerne weit weg. Und dann lächelte mich die Frau an und sagte, ja, dann wollen Sie nach La Réunion. Habe ich gesagt, super, dann haben wir es ja gefunden. Und das war fantastisch, weil La Réunion ist für mich der wahre Melting Pot der Erde. Auf La Réunion haben wir Afrikaner, wir haben Madagassen, wir haben eine große arabische Minderheit, wir haben viele Chinesen. Die klassische réunionesische Küche ist Réunionaise Chinoise, also es ist immer direkt eine Kombination. Und wir haben viele Festlandfranzosen. Also wir haben Menschen aus allen Gebieten der Erde, alle Weltreligionen sind auf dieser kleinen Insel vertreten und es ist der einzige Ort, den ich kenne, wo nicht gefragt wird, woher kommst du her, wenn man eine andere Hautfarbe hat. Es gibt, ja, dann guckt man einen komisch an, was willst du denn wissen? Also nee, es verfällt und es gibt alle Weltreligionen und die Leute leben eigentlich relativ glücklich nebeneinander und das war, glaube ich, die größte Erfahrung, ja.
Später waren Sie viel in den USA, Sie haben schon gesagt, Diplom in Madison, Wisconsin, dann Aufenthalt in Florida, habe ich ja in Cleveland. Forscht sich es in den USA anders?
Im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Man sollte, glaube ich, immer dorthin gehen, wo der Spezialmensch für das Forschungsthema, was einen begeistert, sitzt. Ich war auch nochmal für einen Monat lang in Israel, weil dort ein anderer sehr guter Schnecken, also Plüsierforscher, wohnte und habe dort geforscht. Also das ist mir eigentlich ganz gleich. Es gibt hier und da andere Formen, wie Menschen zusammenarbeiten, aber sonst, Deutschland ist ein fantastischer, wirklich fantastischer Forschungsstandort.
Sie waren also nicht versucht, in den USA zu bleiben?
Nein, niemals. Die Lebensumstände sind dann doch etwas anders. Ich bin begeisterter Europäer. Ich freue mich daran, dass ich schnell umherreisen kann, dass ich in Frankreich oder in Italien oder in der Schweiz jeweils anderes Essen kriege, ganz andere Landschaften sehe. In den USA ist es doch schwieriger, in andere Landschaftsteile zu entweichen und die Kriminalität macht sich zunehmend bemerkbar. In Cleveland war der erste Ort, wo ich meine Fahrradroute nach Hause, wenn man, ja, dort Fahrrad fahren ist auch schon schwierig, aber wo ich die Fahrradroute, die ich nach Hause gewählt habe, abhängig von der Tageszeit gewählt habe. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Ich bin sogar einmal auf der Straße von einer Paintgun angeschossen worden, aus dem Auto heraus. Und das lässt einen da nicht kalt und dann denkt man irgendwann, vielleicht ist es ganz gut in Europa, wo ich noch nie mir Gedanken gemacht habe, wo ich um welche Uhrzeit mit dem Fahrrad langfahre, dass man wieder weiter hier lebt.
In Ihrer Freizeit machen Sie Musik auch noch, zum Ausgleich für die viele stille Zeit mit den stummen Schnecken vielleicht. Erster Cellist der Freien Sinfonie Tübingen, Gitarrist in der Neurowissenschaftlerband Hippocamp Blues. Das sind ganz verschiedene Arten des Musizierens. Was gibt Ihnen das Orchester, was die Band?
Also zum einen liebe ich klassische Musik und ein Orchester ist toll, weil man unglaublich viele Menschen und auch ganz unterschiedliche Charaktere in einem Orchester versammelt hat. Also die Bläser sind ganz anders als die ersten Geigen und die Bratschen sind auch immer sehr interessant. Und eine Band, die bietet die Möglichkeit zu improvisieren. Und das geht manchmal in der klassischen Musik ein bisschen verloren, dieses Freispielen. Auf dem Cello wird man selten als Schüler von seinem Lehrer gebeten, dann spiel doch einfach mal frei. Wir spielen die ganze Zeit nach Noten. Das ist sehr schade, weil Musik hat immer was mit der Situation, mit Emotionen zu tun. Und darum ist die Band wieder ein Ausgleich zum Orchester.
Glauben Sie, dass Sie haben Sie auch einen Biologenblick auf die Musik?
Nicht so wirklich. Es gibt einen so einen kleinen Tick, also dass ich jedes Mal, wenn es so einen Applaus am Ende gibt und der in so ein gemeinschaftliches, gesellschaftliches Klatschen, also dieses Wumm, Wumm, Wumm am Ende mutiert, dann denke ich an den Schlaf. Weil genau dieses gemeinschaftliche Klatschen ist das, was im Tiefschlaf stattfindet. Das gibt es tagsüber nie und da wandern Laola-Wellen im Ein-Herz-Rhythmus, also im Ein-Sekundentakt von vorne nach hinten, von rechts nach links über unser Gehirn und es gibt so Wellen der Erregung, die sind ganz wichtig für diese Überspiel-Gedächtnisfunktion. Und das, ja, das ist, glaube ich, der biologische Blick, den ich dann immer auf den Applaus habe. Ja.
Sind wir wieder beim Thema. Albrecht Forster, Schlafforscher und Autor des Buchs »Warum wir schlafen«. Wir gehen mal noch ein bisschen ins Detail. Sie hatten es schon von Schlaf und Erinnerung und beschreiben in Ihrem Buch auch, wie im Schlaf das Gehirn quasi aufgeräumt oder frisch verkabelt wird. Das haben Sie haben es vorher auch schon angerissen. Das heißt, es läuft ein ganzes komplexes Programm ab jede Nacht.
Ein hochminutiös aufeinander abgestimmtes Programm. Also oben laufen diese langsamen Hirnwellen, im einen Herzrhythmus werden die Nervenzellen aktiv und das sind dann immer jede Sekunde eine Zeitraum, wo diese Nervenzellen modulierbar, verformbar sind. Und da schießt dann der Hippocampus, der 100 Mal pro Sekunde feuert, also so prr, 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 so kurz reinfeuert, der triggert nochmal die Informationen, die am letzten Tag stattgefunden haben. Also der erinnert uns, der ruft nochmal Informationen wach, es kommt zu einem tatsächlichen Gedächtnis-Replay. Man konnte in Mäusen sehen, wenn die tagsüber durch ein Labyrinth laufen, dann werden während sie durchs Labyrinth laufen, werden verschiedene Nervenzellen aktiv, also Nervenzellenfeuerungsmuster sieht man da. Und genau dieses Feuerungsmuster sieht man dann plötzlich in der Nacht. Der Forscher, der das damals entdeckt hat, der hatte zufälligerweise in der Nacht die Apparatur noch angelassen und dann kam er am nächsten Tag und sah drauf und dachte, also diese Maus muss noch mal durchs Labyrinth gelaufen sein, aber das kann gar nicht sein, weil sie hatte gar keine Möglichkeit, durchs Labyrinth zu laufen. Und genau das passiert bei der Maus, aber auch bei uns Menschen. Wenn wir durch die Stadt gelaufen sind tagsüber, dann bildet sich nachts eben halt die Karte der Stadt aus. Also nachts formiert sich diese abstrakte Karte, die wir nachher haben. Wenn wir einmal durch Rom gelaufen sind, haben wir am ersten Tag vielleicht nur rausgebildet, wo was ist. Und am nächsten Tag können wir eine Karte mehr oder weniger aufzeichnen. Wir abstrahieren, wir werden wirklich schlauer im Schlafen. Das ist unglaublich.
Wenn der Schlaf diese ganzen Aufgaben zu erfüllen hat, warum unterscheiden sich dann unsere Schlafbedürfnisse und Schlafgewohnheiten so? Oder tun sie das gar nicht?
Doch, die unterscheiden sich tatsächlich. Es gibt Menschen, die wirklich nur 5 Stunden Schlaf brauchen, sogar einige mit nur 3 Stunden, die sind sehr rar gesät. Und es gibt andere Menschen, die tatsächlich jeden Tag 9 oder 10 Stunden Schlaf brauchen und die haben ganz schön zu kämpfen, weil sie von allen Leuten als faul abgestempelt werden. Und wie kann es denn sein, dass du 10 Stunden Schlaf brauchst? Also jetzt reiß ich mal zusammen und trinke einen Kaffee mehr. Und diese Menschen können nicht anders. Das Schlafbedürfnis ist in der Gesellschaft so verteilt wie die T-Shirts-Größe. Den meisten Leuten passt M oder L, aber es gibt ein paar, die brauchen XXS und ein paar, die brauchen XXL. Und man würde auch nicht sagen, hey, XXL, also du musst doch, zwäng dich doch einfach in M und L rein. Warum das so ist? Das hat wieder mit unseren Genen und unseren Proteinen zu tun. Also wir wissen zum Beispiel bei den Fruchtfliegen, dass wenn da ein gewisser Ionenkanal in den Nervenzellen verändert ist, dass diese Tiere dann plötzlich deutlich weniger schlafen. Die leben aber auch deutlich kürzer. Also wir, wenn wir jetzt, ich glaube, ein geborener Kurzschläfer kann sich freuen, dass er wenig schläft, aber die Langschläfer müssen jetzt nicht keine Angst haben, dass sie viel verpassen. Möglicherweise leben die ein bisschen länger. Es kann aber auch sein, dass einige Prozesse, molekularen Prozesse ein bisschen langsamer bei denen ablaufen. Wir können es eh nicht auswählen, daher ist es müßig, darüber zu streiten, wie viel Schlaf richtig und gut für uns ist. Und manche Menschen schlafen sogar auch konzentrierter. Es gibt Menschen, die haben unglaublich viel super Tiefschlaf und andere Leute schlafen halt tendenziell einfach leichter. Und auch dagegen können wir nicht so viel machen, außer wir können uns entspannen vom Entschlafengehen. Dann haben wir tatsächlich mehr Tiefschlaf.
Indem wir zum Beispiel
progressive Muskelentspannung machen, indem wir tatsächlich eine Tiefschlaf-CD anmachen. Das klingt total verrückt, aber ein Forscher in Fribourg, glaubte eigentlich ursprünglich daran nicht daran. Dann hat er seine Probanden im Labor gebeten, einmal so eine Tiefschlaf-CD anzumachen und eine andere nach dem halt nicht und hat den Schlaf danach gemessen. Und tatsächlich hatten die mit der Tiefschlaf-CD, also die vor dem Einschlafen, das ist so säuselnde Musik mit so einer beruhigenden Stimme, wo man die Treppe langsam runtergeht, die waren so entspannt, dass sie eben halt unglaublich tiefenentspannt in den Schlaf gefallen sind. Wenn unser Körper sich fallen lassen kann, zurücklehnen kann, dann sackt der auch tiefer in den Schlaf und sagt, okay, alles ist safe, alles ist gut, ich kann mich so tief abschalten, dass mich auch nichts aufwecken kann. Und das sollten wir immer probieren vorm Schlafen.
Wie wichtig ist dieser sprichwörtliche Schlaf vor Mitternacht?
Der ist total egal. Die ersten Stunden, die wir im Schlaf verbringen, werden mit Tiefschlaf gefüllt sein, egal ob die vor Mitternacht sind und nach Mitternacht. Es gibt Menschen, die bevorzugt vor Mitternacht ins Bett gehen, sogenannte Lerchen, die stehen auch meistens gerne früher auf. Und es gibt Menschen, die gerne nach Mitternacht ins Bett gehen, auch gerne um 3 Uhr nachts. Und das sind sogenannte Eulen. Und beide haben in den ersten Stunden viel Tiefschlaf und sollten das genau auch weiterhin so machen.
Sie beschreiben auch, wie wichtig der Schlaf für Sportler ist, dass das fast ein Dopingmittel sei.
Schlaf ist ganz klar Doping. Eine amerikanische Forscherin hat Basketballspieler ein bisschen länger ins Bett befohlen. Sie hat gesagt, jetzt bleibt ihr ab jetzt mal 8 oder 9 Stunden im Bett liegen. Und das waren jüngere Sportler, so in den 20ern. Und da brauchen wir eigentlich noch so um den Dreh. Also da brauchen wir gar nicht so wenig Schlaf. Und tatsächlich sind deren Leistungen so einige Prozent gestiegen. Also ich glaube, die Korbwürfe gingen um 10% hoch, also deren Treffsicherheit. Und wir wissen, dass das bei Profisportlern extrem wichtig ist. Gerade wenn wir viel Tiefschlaf bekommen, dann wird der Wachstumshormon ausgeschüttet. Das Gleiche kann ich eben halt auch mit EPO machen. Aber legales Doping ist vielleicht ein bisschen besser. Und da steckt definitiv noch ein paar Prozent Leistungssteigerung drin. Und mittlerweile erkennen die Spitzensportler einige, dass das wichtig ist. Zum Beispiel das englische Radnationalteam, die haben vor ein paar Jahren einen echten Schlafmediziner eingestellt und reisen fortan mit ihren eigenen Matratzen durch die Gegend. Das hat nämlich den Grund, wenn ich immer auf der gleichen Matratze liege, egal ob in einem neuen Hotel, dann ist das eine gewohnte Umgebung für meinen Körper. Und in einer gewohnten Umgebung schlafen wir besser. Eine neue Umgebung heißt Unsicherheit. Hier weiß ich nicht, ob mich doch eine Gefahr erwartet. Wir können uns nicht so tief fallen lassen und wir schlafen ein bisschen schlechter. Also reisen die mit ihren eigenen Matratzen und pimpen damit ganz ordentlich ihre Leistung.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Schlafen und Lernen? Bei der Schule etwa?
Ein maximaler Zusammenhang. Wenn wir nicht schlafen, dann verfestigen sich die Lerninhalte des Tages nicht so gut und sie quervernetzen sich auch nicht so gut. Das ist ja besonders wichtig, dass ich nicht einfach losgelöstes einzelnes Wissen weiß, sondern dass ich die Verbindungen zwischen zwei Dingen ziehe. Und das haben wir mehrmals gelesen. Und daher ist es eigentlich auch so wichtig, dass wir vielleicht unseren Schülern ab der Pubertät auch mal morgens 2 Stunden mehr Schlaf gönnen. Denn es ist so, dass sich unser Schlafbedürfnis in der Pubertät genetisch 2 Stunden nach hinten verschiebt. Und diese Kinder haben morgens um 7 oder um 8 Uhr wirklich noch die Mitte ihrer Nacht erst erreicht. Und es ist total unsinnig, jemanden mitten in der Nacht zu wecken und ihn Vokabeln lernen zu lassen oder irgendwas in sein Gehirn reinzubringen. Wir kriegen den Menschen vielleicht aufgeweckt, aber er ist nicht aufnahmefähig. Und wir sollten wie bei den Spitzensportlern die Leute zu den Zeiten trainieren, wo sie maximal leistungsfähig sind und nicht zu den Zeiten, wo sie es nicht so sind. Und das ist eben morgens von 8 Uhr bis 10 Uhr ab der Pubertät nicht der Fall. Wir würden in ein paar Plätzen im PISA-Test aufsteigen. Das ist nachweislich. Es gibt schon mehrere Studien weltweit, die das zeigen, dass die Schüler wirklich ein paar Prozent besser werden und wir würden in dem PISA-Ranking ohne Kosten zusätzlich aufsteigen, nur wenn wir unsere Schüler ein bisschen länger schlafen lassen. Und es ist unglaublich, dass die Politik das nicht checken will.
Wie würden Stundenpläne dann aussehen?
Naja, in der Oberstufe ist es ja jetzt schon so, dass ich oft die erste Stunde mal frei hatte. Und es wäre dann eben halt so, dass mein Stundenplan dann eben halt erst ab 10 Uhr beginnt und dann eben halt ein bisschen mehr in den Nachmittag reinragt. Wir haben ja jetzt auch schon in vielen Orten Ganztagsschulen und am Nachmittag findet dann eher mehr so ein Sport und Spiel statt. Und dann fängt eben halt die Schule ein bisschen an und hört ein bisschen später auf. Das ist ja kein Problem. Auch für die Lehrer wäre es kein Problem. Ein Lehrer, der sagt, oh, ich will aber schon um 8 Uhr arbeiten, kann er ja. Er muss ja auch einen Unterricht vorbereiten. Er kann ja von 8 bis 10 Uhr wunderbar seinen Unterricht vorbereiten oder die Unterstufe unterrichten und dann eben halt ab 10 Uhr die ab der Mittelstufe. Die Umstellung ist nicht so problematisch. Wir haben sogar einen Zugewinn, weil die Busse oder die öffentlichen Verkehrssysteme entlastet werden. Wir haben nicht einen Pulk an Schülern zu einer Uhrzeit, sondern nacheinander. Also eine Win-Win-Win-Situation.
Warum schlafen wir? Heißt das Buch, das Alfred Forster geschrieben hat. Er ist Schlafforscher an der Uni Tübingen. Ich habe eingangs schon gesagt, dass es ganz schön viel Literatur gibt oder Bücher halt in den Buchhandlungen zum Thema Schlaf. Und zu einem nicht geringen Teil sind das natürlich Ratgeber für offenbar viele Leute, die schlecht schlafen. Haben wir ein Schlafproblem in Deutschland?
Das ist schwer zu sagen. Also wir haben einen gewissen Prozentsatz, so von 5% von Menschen, die tatsächlich unter einer Durchschlafstörung, also chronisch leiden, unter chronischer Insomnie. Und die haben tatsächlich ein Schlafproblem. Es ist aber auf der anderen Seite wieder total normal, dass wir hin und wieder schlecht schlafen. Ein paar Tage, die wir schlecht schlafen, weil wir aufgeregt sind, weil wir unter Stress stehen, weil wir uns getrennt haben, weil jemand gestorben ist, das ist total normal. Auch, dass diese Schlafprobleme vielleicht 2-3 Wochen anhalten. Von einem tatsächlichen Schlafproblem, und dann sollte man es auch erst behandeln, sprechen wir erst, wenn jemand mindestens 3-mal in der Woche über den Zeitraum von einem ganzen Monat schlecht schläft. Und dann sollte man auch nicht zu Schlaftabletten greifen, weil die höchstens kurzfristig wirken, aber nicht die Ursache behandeln. Also Schlaftabletten sind so wie Schmerzmittel gegen eine eitrige Wunde. Also wenn ich Glück habe, geht die Wunde weg und dann war das Ibuprofen ganz gut. Aber wenn ich Pech habe, dann setze ich diese Wunde da fest. Also das sollte man vielleicht nicht machen. Viel besser ist die kognitive Verhaltenstherapie. Das sind Methoden, die wir lernen, wie wir unseren Schlaf besser machen. Also indem wir das Bett zum Beispiel nur für das Schlafen nutzen. Stimuluskontrolle. Wir haben uns in unserer Gesellschaft angewöhnt, ganz viele Sachen im Bett zu tun. Wir schauen Fernsehen, wir checken unsere E-Mails, wir WhatsAppen noch mit dem Handy, wir hören lange Musik. Und dann verlernt der Körper, wofür das Bett eigentlich da ist. Darauf zu achten, kann ich jedem nur ans Herz legen. Man lernt auch in der kognitiven Verhaltenstherapie, dass man zum Beispiel eine Grübelstopp-Methode einführt. Dass man nicht das Bett als Grübelort nutzt, sondern den Tisch. Und wie macht man das? Indem man sich dezidiert Zeit nimmt, eine Stunde bevor man ins Bett geht, auf einem weißen Blatt Papier seine Probleme und Sorgen niederzuschreiben. Und dann werden die interessanterweise im Bett nicht mehr vorstellig. Wenn dann noch vielleicht eines von diesen Grübelgedanken vorstellig wird, dann nochmal aufstehen, nochmal an den Küchentisch setzen, dort nochmal niederschreiben und irgendwann ist der Kopf leer. Und dann können wir mit einem leeren Kopf und vielleicht glücklichen, dankbaren Gedanken, sich zu überlegen, wofür man dankbar ist, können wir dann sehr gut einschlafen.
Soll man den Sex dann auch woanders hin verlegen?
Nein, Schlafen und Sex sollte beides im Bett stattfinden. Und nach dem Sex schlafen wir besser, weil wir uns entspannen. Wir sind auch meistens nicht in den Sorgen und den Nöten von gestern und von übermorgen. Und darum ist das definitiv gut zum Einschlafen.
Was weiß man denn, was so die Qualität des Schlafs betrifft, über weltweite Unterschiede? Also gibt es andere Gesellschaften, in denen die Menschen grundsätzlich besser schlafen?
Ich wüsste nicht von Gesellschaften, in denen sie besser schlafen. Man hat vor ein paar Jahren so Urvölker untersucht, die noch ohne Licht leben, also ohne elektrisches Licht und noch tatsächlich tagsüber auf die Jagd gehen und Dinge sammeln. Und man hat gemerkt, dass diese Menschen eigentlich nicht viel anders schlafen als wir. Die schlafen tatsächlich sogar weniger als der deutsche Durchschnitt. Die schlafen nur 6 Stunden in der Nacht. Und man hat herausgefunden, dass wenn man objektiv misst, wie oft die wach werden, dann zählen die bei uns in der Gesellschaft schon als chronische Insomniker. Also die wachen relativ häufig in der Nacht auf, möglicherweise auch, weil der Untergrund relativ hart ist. Also die liegen so 20% oder sogar 30% der Nacht wach. Aber sie kennen kein Wort für Schlafstörung. Das ist komplett unbekannt. Also man musste wirklich gezielt nachfragen, kennen Sie das, wenn Sie öfters aufwachen und Probleme haben? Dann sagten irgendwann so 5% von denen, ja, ab und zu passiert mir das mal, aber das ist ja total egal. Und wir müssen vielleicht auch als Gesellschaft lernen, relaxter mit unserem Schlaf umzugehen. Es ist nämlich ganz normal, dass wir nachts 10, 20 Mal aufwachen. Meistens vergessen wir es. Und es ist auch vom Körper so angelegt, dass wir nachts aufwachen. Und wir müssen einfach die Entspanntheit gewinnen, dass wir dann sagen, okay, jetzt schlafe ich einfach wieder ein. Und ja, nachts aufwachen heißt nicht, dass mein Schlaf gestört ist. Das ist ganz normal.
Eine echte Krankheit aber und gar nicht mal so selten ist das Restless Legs Syndrom. Vor allem Frauen haben unruhige, kribbelige Beine und schlafen dadurch schlecht. Sie gehen in Ihrem Buch da ziemlich ausführlich drauf ein. Warum war Ihnen das wichtig?
Weil es so eine offene Krankheit ist. Also wir haben 1,5 Millionen Frauen, die chronisch darunter leiden. Das ist abends ziehen, zerren, brennen die Beine. Und dieses Gefühl geht nur weg, wenn sie aufstehen. Ja super, man hat sich gerade ins Bett gelegt. Und dann befehlen einen, die Beine aufzustehen, weil man diesen Schmerz, dieses Gefühl nicht aushält. Und sie wissen ganz oft nicht, was das ist. Kinder können das übrigens auch haben. Also wenn ein Kind länger als 3 Monate solche Schmerzen abends hat, sind es wahrscheinlich keine Wachstumsschmerzen, sondern das Restless-Legs-Syndrom. Und dieses Restless-Legs-Syndrom hält dann diese Frauen eben halt, also zu 3/4 sind es Frauen, die ganze Nacht wach. Und wer schlecht schläft, der entwickelt sogar häufiger eine Depression. Gar nicht mal so wenige von den Restless-Legs-Patienten entwickeln so eine solche. Und wir können aber mittlerweile ganz doll dagegen helfen, weil einfach nur in einer Gehirnregion zu wenig Dopamin produziert wird und unten im Rückenmark zu wenig ausgeschüttet wird. Und da müssen wir einfach nur Dopamin-Agonisten geben, beziehungsweise auf den Eisenstoffwechsel achten und dann kriegen wir das Problem behoben.
Wie wichtig ist eigentlich für die Erholung, die wir im Schlaf bekommen, die Art und Weise, wie wir aufwachen? Oder uns wecken lassen?
Subjektiv ist es total wichtig. Menschen, die gut aufgewacht sind, die glauben, dass sie fantastisch geschlafen haben, obwohl wir im Labor gedacht haben, die Nacht war jetzt so ein bisschen durchwachsen. Und andere Leute, die eigentlich objektiv gut im Labor geschlafen haben, wachen schlecht auf und denken dann, ihre Nacht wäre schlecht gewesen. Diese Subjektivität bestimmt auch ganz stark bei Insomnikern, wie sie sich fühlen. Also diese Menschen haben viel stärker das Gefühl, schlecht geschlafen zu haben, aber wenn wir sie im Labor neben einem gesunden Schläfer legen, dann stellen wir leider immer wieder fest und wir können es kaum glauben, dass sie objektiv nur 30 Minuten weniger schlafen als ein gesunder Schläfer. Daher täuscht uns unsere subjektive Wahrnehmung ganz oft. Wir glauben, wenn wir häufig aufwachen, dass wir schlecht geschlafen haben müssen und das ist dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir glauben, wir haben schlecht geschlafen und ich bin selber immer wieder verwundert, dass ich manchmal aufwache und ich habe nur 6 Stunden geschlafen, weil ich vorher vielleicht mit einem Freund lang gesprochen habe in der Nacht und am nächsten Tag mich doch ganz gut fühle und denke ich, okay, musste merken, ab und zu kann man das gut mal machen, das ist für den Körper total in Ordnung.
Worauf achten Sie überhaupt? Wie pflegen Sie Ihren Schlaf?
Ich probiere, dass ich ausreichend Schlaf bekomme und das ist bei mir, so liegt das so bei 7,5 Stunden. Ich gehe am liebsten zu meiner gewohnten Zeit ins Bett, das ist meistens so gegen Mitternacht oder so bis 1 Uhr und dass ich dann morgens, wenn ich kann, das Sonnenlicht suche. Ich frühstücke unglaublich gerne im Sonnenlicht und das ist auch der beste Wachmacher. Und wer morgens eine halbe Stunde direktes Sonnenlicht bekommt, schläft nachts besser, weil die Melatoninausschüttung stärker ist. Ich kann jedem nur empfehlen, gehen Sie morgens eine halbe Stunde in der Sonne spazieren.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. Das Bitte. War sehr interessant. SWR 2 Tandem mit Albrecht Forster. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Martina Kögel und Bettina Stender hat die Musik zusammengestellt. Und Liane Henkel saß in der Technik. Schönen Abend und später gute Nacht. Schlafen Sie schön.